Ich sitze hier heute mit einem weiteren Rising Star der SPD, mit Asad Hussain. Asad, es freut mich sehr, dass du die Zeit hast.
Dankeschön, freue mich auch.
Du bist ja der Kreisvorsitzende der SPD Karlsruhe-Land und den Leuten hier vor Ort bist du wahrscheinlich spätestens seit deiner Kandidatur bei der vergangenen Bundestagswahl bekannt. Magst du vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen, nochmal sagen, was so deine Arbeit umfasst, was vielleicht auch deine politischen Schwerpunkte sind und wofür du dich besonders einsetzt?
Sehr gerne. Genau, ich war tatsächlich einer der jüngsten Bundestagskandidaten in Baden-Württemberg und der jüngste hier im Landkreis Karlsruhe. Ich habe im Bundestagswahlkampf mich insbesondere mit der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik beschäftigt, mit der Stärkung unserer Wirtschaft, weil wir einer der wirtschaftsstärksten Landkreise sind in Baden-Württemberg. Wir befinden uns im Prinzip zwischen den großen Metropolen Karlsruhe und der Rhein-Neckar-Region Mannheim-Heidelberg. Und hier gibt es eben viel Wirtschaft, viele kleine und mittelständische Unternehmen. Das heißt, ich durfte dann mit 23 Jahren durch Unternehmen tingeln, mich mit Konzernchefs austauschen, viel mit Vereinen. Wir haben eine bunte, lebendige Zivilgesellschaft. Wir haben junge Menschen, alte Menschen. Ich durfte viele verschiedene Erfahrungen machen und das hat mich sehr geprägt und auch so ein bisschen die Schwerpunkte, die ich vorher schon so hatte, Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, auch Sicherheitspolitik, großes Thema hier gewesen, weil wir hier auch Bundeswehrstandorte haben. Durfte ich mich noch näher mit beschäftigen und das alles nochmal kennenlernen von der anderen Seite.
Du hast ja schon angesprochen, dass du eben der jüngste Kreisvorsitzende in Baden-Württemberg bist. Wie sah dein Weg dorthin aus? Also wie hat das alles angefangen? Wie bist du da hingekommen?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also ich bin mittlerweile seit 5 Jahren Mitglied der SPD und ich habe ganz klassisch bei den Jusos angefangen, direkt nach meinem Abitur hier in Bruchsal und habe die Juso-Ortsgruppe hier neu gegründet, wieder aufleben lassen, die über längere Zeit inaktiv gewesen ist. Und da kommt man relativ schnell natürlich auch in den Ortsverein, in den Stadtverband, weil sich die Genossinnen und Genossen immer freuen über junge Menschen, die sich engagieren. Und habe da viel gemacht, die ersten Wahlkampferfahrungen. Ja, und dann bin ich irgendwann tatsächlich auch im Kreisvorstand der SPD gelandet, wurde dann stellvertretender Kreisvorsitzender für meinen Landtagswahlkreis, für die Region Bruchsal hier. Und dann war es so gewesen, dass unser Kreisvorsitzender aufgehört hatte, vorzeitig, und mich gefragt hatte, ob ich mir das denn vorstellen könnte. Und im Kreisvorstand waren sich die Personen alle sehr, sehr einig und haben sich sehr gefreut und haben gemeint, also wenn, dann soll ich das machen und soll die Verantwortung übernehmen. Und dann kam ich irgendwie ganz plötzlich und überraschend zu diesem Amt, obwohl das vielleicht eher was gewesen wäre, wo ich in ferner Zukunft gesagt hätte, naja, mal gucken, wo es mich hinführt. Aber in der SPD geht es dann doch oft ganz schnell, wenn man sich engagiert, mit Verantwortung. Und das ist dann tatsächlich auch während des Bundestagswahlkampfes noch passiert.
Und was sind denn die Aufgaben von dem Kreisvorsitzenden? Also wofür bist du verantwortlich?
Wir haben hier 3 Landtagswahlkreise in dem Kreisverband. Wir sind der drittgrößte Kreisverband in Baden-Württemberg. 2 Bundestagswahlkreise. Und im Prinzip kann man sich das vorstellen wie so ein Parteimanager. Man muss also zunächst einmal viele administrative Aufgaben erfüllen, die Dinge verwalten, hat natürlich mit dem Kreisvorstand einen relativ großen Arbeitsstab, wo sich verschiedene Leute um verschiedene Dinge kümmern, also auch Personalverantwortung, das natürlich anzuleiten. Da geht es dann um Sachen wie Wahlkämpfe, da geht es aber natürlich auch um politische Aktionen, da geht es um die Ausstattung vom Büro. Es sind also vielerlei Aufgaben. Es geht natürlich auch darum, irgendwie repräsentative Aufgaben wahrzunehmen, auf Empfängen etc. da zu sein und die SPD zu vertreten. Dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Gruppen innerhalb der Partei ihre Aufgaben machen, die Programmatik weiterführen und dann natürlich auch auf Landesebene die Interessen des Kreisverbandes vertreten, mit den Delegationen auf den Parteitagen präsent sein. Also es sind sehr viele unterschiedliche und auch umfangreiche Aufgaben.
Das klingt auf jeden Fall so. Thema Wahlkampf, da kommt ja bei euch in Baden-Württemberg jetzt auch der Landtagswahlkampf auf euch zu, beziehungsweise die Landtagswahl auch schon sehr bald. Wie blickst du denn darauf?
Ja, das ist im Moment was, was mich als Kreisvorsitzender auch sehr schwer beschäftigt. Wir haben nämlich 3 Kandidierende. 3 sehr starke Kandidierende in Bruchsal, Bretten und in Ettlingen. Und es ist natürlich schon so hier jetzt gerade im Landkreis Karlsruhe ein bisschen konservativ geprägter. Es ist für die SPD nie einfaches Terrain gewesen. Das habe ich ja auch im Bundestagswahlkampf gemerkt. Aber ich blicke mit Zuversicht drauf, weil wir jetzt auch in Baden-Württemberg zum ersten Mal eine Landesliste eben zusammengestellt haben durch das neue Wahlrecht. Und somit auch gute Chancen haben, viele Abgeordnete in die nächste Fraktion, in die nächste Landtagsfraktion zu bekommen. Und wir haben ja auch mit unserem Themenschwerpunkt, mit unseren Themenschwerpunkten Wirtschaft, Bildung und auch Arbeitsmarkt und auch Soziales, glaube ich, die Themen, die in Baden-Württemberg gerade von großer Relevanz sind, die die Menschen auch beschäftigen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir das beste Programm haben. Jetzt geht es natürlich auch so ein bisschen darum, dass wir das, was wir intern alles aufbereitet haben, gemanagt haben und dann auch im November unser Wahlprogramm verabschieden auf dem Parteitag, das dann auch nach außen zu tragen und richtig auch in den Wettbewerb zu gehen und das Feld nicht Manuel Hagel und Cem Özdemir zu überlassen, ja, sondern damit zu mischen.
Du hast ja schon aufgelistet, was du so alles dann für Aufgaben auch hast. Das ist ganz schön viel. Nebenbei studierst du ja auch noch Politikwissenschaften im Master. Wie bringt man das alles unter einen Hut?
Das ist eine sehr gute Frage, das frage ich mich manchmal auch. Es ist so, dass ich jetzt in den letzten Zügen meines Masterstudiums bin und wenn alles glatt läuft, im nächsten Jahr dann auch die Masterarbeit abschließe. Aber es ist natürlich schon so, dass insbesondere so exponierte Positionen wie ein Kreisvorsitz schon mehr ist als nur ein einfaches Ehrenamt. Und es geht sicherlich vielen anderen Genossinnen und Genossen auch, die kommunalpolitische Verantwortung tragen oder an anderen Stellen aktiv sind in der SPD. Es ist im Prinzip wie so ein Nebenjob, wenn nicht sogar ja, so eine 80%-Stelle, würde ich sagen, weil man natürlich kommunikativ immer erreichbar sein muss für die Mitglieder, weil man immer zwischendrin noch was zu organisieren hat, Telefonate führen muss, E-Mails beantworten muss. Ich habe mittlerweile gelernt, dann auch Arbeitsphasen zu entwickeln, wo ich sage, okay, hier ist jetzt wirklich 2 Stunden Uniblock und dann wird der Arbeitsmodus eingeschaltet und dann gibt es eben keine Nachrichten. Und ich glaube, so muss man für sich, glaube ich, seine Strategie finden, aus dieser permanenten Erreichbarkeit irgendwie mal rauszugehen, damit man seine Aufgaben erledigen kann. Man braucht ein gutes Zeitmanagement, ehrlicherweise. Also ohne Zeitmanagement funktioniert das auch nicht, weil man ja auch viel unterwegs ist und viel rumreist. Und manchmal ist es dann schon so, dass das Privatleben ein bisschen darunter leidet. Aber auch das bekommt man gut hin, wenn man sich die Zeit, die man für sich selbst dann einfach auch braucht, nimmt und nicht vergisst, dass es ein Ehrenamt ist und dass auch niemand von einem erwartet, immer und überall erreichbar zu sein. Und man muss es wollen und man muss es mögen.
Diese viele Zeit, die man dafür dann aber aufwenden muss und auch dieses Erreichbarkeitsproblem, nenne ich es jetzt mal, das ist ja trotzdem was, was viele, gerade jüngere Leute auch abschreckt. Was denkst du, bräuchte es, um mehr junge Leute zu motivieren, trotzdem politische Verantwortung zu übernehmen?
Es ist halt mittlerweile schon nicht mehr so, wie es früher gewesen ist. Also wenn wir halt anfangen und sagen, gut, du musst jetzt in der SPD erstmal Plakate kleben und dann machst du jetzt da mal 2, 3 Jahre und dann machst du mal einen Kassierer im Ortsverein, machst mal die Finanzverwaltung und dann können wir mal weitergucken, ist es natürlich abschreckend für Leute, die irgendwie Interesse haben, sich überhaupt noch parteipolitisch zu engagieren. Auch das nimmt ja ab. Also brauchen wir in der SPD schon attraktivere Möglichkeiten, da auch mit einzusteigen. Und man muss, und das ist ja auch das, was mir im Prinzip zugute kam, jungen Menschen auch einfach mal die Möglichkeit geben, Verantwortung zu übernehmen. Weil sonst lernen sie es auch nicht. Sonst gibt es ja kein Feld, in dem man das im Prinzip testen kann. Und deswegen braucht man auch ein gutes Umfeld, Genossinnen und Genossen, die einem was zutrauen und sagen, hey, mach das. Und wenn dann was nicht klappt, unterstützen wir. Und da bin ich froh, dass ich hier in diesem Kreisverband diese Unterstützung erfahren habe. Und man braucht im Prinzip immer einen guten Mix aus Menschen. Leute, die erfahren sind, Leute, die vielleicht ein bisschen jünger sind, auch mal die eine oder andere Idee haben, die unkonventionell ist für die Parteiarbeit. Wenn wir halt in unseren alten Strukturen bleiben und du musst jetzt hier erstmal die Ochsenkarriere machen, damit du irgendwo mal Verantwortung übernehmen kannst oder vielleicht eine Idee einbringen kannst, für die du eingetreten bist, dann wird es nicht besser mit parteipolitischer Beteiligung.
Gerade auf die SPD bezogen, wird ja seit der Bundestagswahl viel auch diese in Anführungszeichen Erneuerungsdebatte geführt. Also man muss irgendwie Strukturen aufbrechen, neue Leute reinholen und so weiter und so fort. Wie blickst du auf diese Debatte im Großen und Ganzen? Also wenn es darum geht, dass diese Partei irgendwie frischen Wind braucht, sei es jetzt thematisch, inhaltlich, sei es personell, sei es strukturell.
Ja, das ist jetzt natürlich ein großer Themenkomplex. Wir neigen ja in der SPD schon oft dazu, zu sagen, wir brauchen jetzt wieder neue Inhalte. Und am Ende eines solchen Erneuerungsprozesses steht immer, ah ja, wir müssen uns auf die alten Inhalte zurückbesinnen. Ja? Und das finde ich ja immer ganz interessant. Und in dem Seminar an der Uni hatten wir es mal darüber, da haben wir uns, es hatte den schönen Titel Niedergang der Sozialdemokratie.
Oh je.
Ja, es ist sehr motivierend gewesen. Da haben wir uns mal verschiedene europäische Staaten angeguckt und wie so die sozialdemokratischen Parteien abschneiden, strukturell seit den letzten Jahren und worin es liegen könnte. Und es ist ja schon irgendwie so, dass die SPD in der Vergangenheit bisher sehr, sehr viel durchsetzen konnte. Ja, also von Frauenwahlrecht bis zu Urlaubszeiten etc. Diese ganz großen sozialpolitischen und arbeitsmarktpolitischen Vorhaben, für die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie lange gekämpft haben, die haben wir ja heute schon. Ja, heute gibt es Urlaubsanspruch, heute gibt es Wochenende. Es dürfen endlich Frauen selbstverständlich auch zur Wahl gehen. Solche Dinge wie die Ehe für alle wären ohne die Sozialdemokratie nicht möglich gewesen. Das sind ja alles so programmatische Punkte in den verschiedensten Feldern, die wir durchgesetzt haben in der Vergangenheit. Und so langsam kommt man natürlich schon an den Punkt, dass man merkt, so, wenn wir von den Fleißigen reden oder von der arbeitenden Mitte und so weiter und so fort, das, was wir früher ja auch immer irgendwo bedient haben, wird es zunehmend schwieriger, weil sich die Gesellschaft halt ausdifferenziert hat, ne? Nochmal auch in eine andere Richtung. Was ist denn die arbeitende Mitte? Wer sind denn die fleißigen Leute? Wen meinen wir eigentlich damit? Und ich glaube, dass es in einem Erneuerungsprozess schon eher darum gehen sollte, dass wir uns die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre angucken und uns die Frage stellen, wie bleibt die Sozialdemokratie lebensfähig? Weil ich bin davon überzeugt, dass wir sie brauchen. Aber dann müssen wir eben auch Themen und Aufgaben finden, wo wir gebraucht werden, müssen uns so ein Stück weit auch an die neuen gesellschaftlichen Realitäten anpassen, an die neue Arbeitswelt, an eine neue, vielfältige Gesellschaft, die aus vielen unterschiedlichen Segmenten zusammengesetzt ist. Und können, glaube ich, müssen so ein bisschen ein Stück weit aus unserem alten Sprech herauskommen und aus diesen alten Zyklen immer dann, wenn es nicht gut läuft, zu sagen, wir müssen uns darauf zurückbesinnen, was wir so vorher gemacht haben, dann machen wir das, dann wird es auch nicht besser. Ich glaube nicht, dass wir ein Problem mit unseren Themen haben oder mit unserer Programmatik, mit dem, was wir erreichen wollen, weil das, was wir wollen, bessere Löhne, sichere Jobs, Sicherheit auf den Straßen, eine vielfältige Gesellschaft, in der jeder sein kann, wer er mag. Dagegen kann ja grundsätzlich eigentlich niemand was haben. Ja, also
Sollte man meinen.
sollte man meinen. Es gibt natürlich leider mittlerweile auch genügend Leute, die was dagegen haben, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass es eine breite Mitte der Gesellschaft gibt, die das möchte, die sich so eine Gesellschaft in der Zukunft auch vorstellt in unserem Land. Dann ist aber die Frage, warum bekommen wir das nicht transportiert? Ja, warum werden unsere elektoralen Ergebnisse immer schlechter? Und dann liegt es vielleicht zum einen an der Glaubwürdigkeit, dann liegt es vielleicht zum anderen auch an der Sprache. Und dann, ja, zuletzt vielleicht ein Stück weit auch daran, dass wir uns in vielen Themen vielleicht auch verlieren. Ja, also Stichwort Bürgergeld und so weiter und so fort. Jetzt sprechen wir schon wieder über dieses Thema. Ja, ich glaube, das sind so Sachen, damit müssen wir halt aufhören. Und wenn du die Partei, also du hast auch Parteistrukturen angesprochen, also für einen Erneuerungsprozess reicht es ja nicht nur, sich die Frage zu stellen, wo soll es hingehen, grundsätzlich programmatisch. Also das finde ich schon wichtig, weil ja auch, es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, naja, eigentlich können wir das mit der Programmatik ganz lassen und ein Grundsatzprogramm, das bringt nichts. Es bringt genau dann nichts, wenn wir es für uns selbst machen. Ja? Aber wenn wir tatsächlich auch mal zivilgesellschaftliche Stimmen mit aufnehmen und gucken, was möchte eigentlich, was erwartet die Bevölkerung von uns, dann kann sowas schon sehr sinnvoll sein. Aber was ich jetzt auch aus meiner Sicht als Kreisvorsitzender sagen kann, wenn wir die internen Strukturen nicht reformieren und die gleichen Parteistrukturen beibehalten, die wir vor 10, 20, 30, 40, noch länger, 80 Jahren etabliert haben, dann wird es natürlich auch nicht besser. Und das merke ich hier ganz konkret, wenn wir hier im Parteibüro unsere Kreisvorstandssitzungen durchführen, da sind da sehr viele Administrativer drauf. Ja. Da besteht die Tagesordnung in Teilen zu 50% aus administrativen Geschichten und da kommt man ja so gar nicht ins Politikmachen. Und das war von Anfang an irgendwie mein Anliegen und meine Prämisse gewesen, zu sagen, ach, wenn ich dann jetzt diese Aufgabe übernehme, dann kann ich ja politisch gestalten von Sitzung zu Sitzung. Und das wird zunehmend schwerer. Ja. Es wird zunehmend.
Woran liegt das, denkst du?
Ich glaube, zum einen, weil wir natürlich auch irgendwo bedingt durch die Wahlergebnisse, bedingt durch die immer knapperen Ressourcen auch immer mehr Aufgaben auf die Ehrenamtlichen auslagern müssen. Das ist sicherlich auch ein zentraler Punkt, würde ich sagen. Aber zum anderen natürlich auch, weil so ein Parteiapparat schlicht und ergreifend verwaltet werden muss auf irgendeiner Ebene. Ja, und die Kreisebene ist jetzt natürlich auch eine Ebene, wo sich das ganz massiv zeigt. Zum einen natürlich die politische Arbeit zu machen, aber zum anderen auch Dinge zu verwalten. Das heißt, es gehört natürlich auch bis zu einem gewissen Grad dazu. Da kommen halt viele Sachen zusammen und ich glaube aber auch so ein Stück weit in der SPD so die Mentalität. Ja, wir sind ja in den Gremien auch Verwaltungsorgane und so weiter und so fort, was ja zu einem gewissen Grad auch so ist. Aber dann schafft man es, kommt man schwer irgendwie dazu, mal innerhalb dieser Gremien so einen Modus zu finden oder irgendwie auch so einen Vibe zu schaffen, wo die Strukturen nicht so festgefahren sind. Ja? Wo man es einfach mal schafft, politische Debatten zu führen, Dinge daraus abzuleiten. Wir hatten jetzt eine Klausurtagung des Kreisvorstandes, da haben wir uns eben genau aus diesem Grund außerhalb dieser festen Strukturen mal Zeit genommen, ein Wochenende zusammen, Tag und Nacht und überlegt und ausgetüftelt. Und da sind super gute politische Sachen bei rumgekommen. Ja? Und ich glaube auch, dass das unter anderem ein Punkt ist, der viele junge Menschen abschrecken könnte. Ja? Plötzlich hast du da quasi auch einen großen Teil, den du verwalten musst.
Dieser ganze Punkt, den du angesprochen hast, dass politische Arbeit innerhalb der SPD sehr viel auch mit administrativen Punkten, mit Verwaltungsaufgaben und so weiter zu tun hat. Da hat man ja nach dem Bundesparteitag auch Stimmen gehört, die das da beklagt haben. Die meinten, boah, das wurde jetzt angekündigt als das Wochenende, an dem wir uns nach dieser nicht so gut gelaufenen Bundestagswahl mal mit fundamentalen inhaltlichen Punkten auseinandersetzen. Und letztlich war dafür nicht genug Zeit. Du warst ja auch als Delegierter beim Bundesparteitag. Wie hast du das denn wahrgenommen? War das für dich eine produktive inhaltliche Diskussion?
Es ist im Rahmen eines Bundesparteitags natürlich immer schwierig, allein schon aufgrund der zeitlichen Dimension Dinge so zu diskutieren oder ich sag mal so, auch quantitativ einfach viele unterschiedliche Debatten zu führen. So von der Anzahl allein mal. Dann entscheidet sich natürlich der Parteivorstand auch immer ein bisschen dazu, was ist so der Leitantrag des Parteitags, was sollen so die Schwerpunkte sein. Und wir hatten diesmal natürlich auch eine herausfordernde Situation nach dieser Bundestagswahl und dann eben die neue schwarz-rote Koalition. Die Parteispitze, die ja auch nicht unumstritten war und die vielen Dinge, die zusammengekommen sind. Themen, die uns international beschäftigt haben, ja, also Kriege in Gaza, in der Ukraine nach wie vor, mit denen wir uns auch noch auseinandergesetzt haben. Und dann ist es natürlich schon so, dass man sich überlegt, schafft man es dann noch irgendwie an dem Sonntag, wo alle vielleicht auch schon fertig sind, noch diese Debatte zu führen über die Parteistrukturen. Und ich bin der Meinung, dass das eine wichtige Debatte ist, die wir führen müssen. Ich finde auch, dass so etwas auf dem Bundesparteitag Platz finden muss. Es ist jetzt auf diesem Bundesparteitag einfach schwierig gewesen, grundsätzlich. Also da würde ich jetzt niemandem einen Vorwurf machen und sagen, Mensch, das Thema kam jetzt zu kurz, weil es nicht gewollt war oder sonstiges. Das würde ich jetzt mal dementieren. Aber das ist eine Debatte, die reicht halt nicht aus auf einem Bundesparteitag. Und das ist auch eine Debatte, die reicht nicht aus mit einem Antrag irgendwie auf einem Bundesparteitag oder sonstiges, sondern da müssen sich wirklich alle Ebenen und alle Gremien mit beschäftigen und nicht nur punktuell bitte von Parteitag zu Parteitag, sondern im Prinzip, das machen wir doch so gerne, wir lagern doch immer alles in Kommissionen aus. Ja, da bräuchte man mal irgendwas, irgendein Gremium, das sich wirklich fortlaufend mit Modernisierung der Parteiarbeit beschäftigt. Ja. Und ich hätte mir auf dem Bundesparteitag auch mehr Zeit gewünscht. Auch für die Debatte um die Finanzen in der SPD. Wie steht es eigentlich um die Parteifinanzen? Da kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, dass das eine sehr kontroverse Debatte war, wo es unter anderem auch um den hauptamtlichen Apparat und viele andere Dinge ging. Das sind Debatten, denen wir uns stellen müssen, weil es mit unseren Ressourcen, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, immer knapper wird. Seien es jetzt einfach das Geld oder vielleicht auch ehrenamtliche Ressourcen, sprich Menschen, die bereit sind, sich auch in dieser Form zu engagieren und auch in der Intensität, ja. Aber ich würde mir wünschen, dass es fortlaufend auf den Parteitagen Platz findet, tatsächlich. Das gilt aber, wie gesagt, auch für alle anderen Gremien und da sehe ich insbesondere den Parteivorstand auch in der Pflicht, sich zu überlegen oder vielleicht müssen das auch andere AntragstellerInnen mal beantragen, dass man da mal eine Kommission oder sonstiges einrichtet, die sich wirklich fortlaufend mit im Prinzip Entbürokratisierung, ja, wie auch auf allen anderen Ebenen, auch in der Regierung heißt Staatsmodernisierung, vielleicht brauchen wir eine Parteimodernisierung oder sonstiges, die wirklich mal an die Grundsätze geht und sich das anguckt. Damit wir, und darum geht es halt am Ende des Tages, in der Lage sind, das, was wir an tollen Programmatiken haben, an tollen Menschen, die sich vielfältig engagieren, damit wir die nach außen stellen können, damit wir die zeigen können, damit wir statt irgendwie Orga-Sitzung, Parteibüro, viel eher Infostand sonst wo machen können oder Flyer verteilen können oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, wie auch immer, machen können. Was nicht heißt, das wäre unrealistisch, ja, wenn diese ganze Orga-Arbeit nicht mehr nötig würde, das geht gar nicht, ja, die wird nach wie vor not, wird einfach da sein, muss auch gemacht werden, ist auch richtig so, selbstverständlich, aber so ein bisschen so, dass es vielleicht effizienter läuft.
Zu diesem ganzen Erneuerungsprozess gehört ja auch, dass jetzt ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet werden soll. Was findest du, ist denn bisher inhaltlich bei der SPD unterrepräsentiert, was damit vielleicht mehr in den Vordergrund gerückt werden sollte?
Ich glaube, dass der Sicherheitsbegriff einer wäre, den wir im Grundsatzprogramm nochmal neu definieren und ausdifferenzieren müssten, weil es so ist, dass dieser Begriff von uns als Sozialdemokratie schon anders besetzt ist als von den Konservativen oder von den Liberalen oder auch anderen Parteien noch weiter rechts. Wir haben einen Sicherheitsbegriff, der so viel umfasst, umfasst soziale Sicherheit, finanzielle Sicherheit, Arbeitsplatzsicherheit und natürlich auch die Sicherheit draußen auf der Straße durch jetzt zunehmende internationale Konflikte, natürlich auch die internationale Sicherheit. Wir diskutieren aktuell viel über die Wehrfähigkeit. Ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, als Sozialdemokratie in diesem Grundsatzprogrammprozess einen Sicherheitsbegriff zu entwickeln, der mehrdimensional ist, der die Menschen anspricht und der Sicherheit auch wieder ein Stück weit progressiv besetzt, als progressiven Begriff und als kein Begriff, der automatisch mit Handschellen und Blaulicht und so weiter und so fort zusammenhängt, sondern
Sondern
eigentlich ein Begriff ist, der innerhalb der Gesellschaft in so vielen unterschiedlichen Kontexten genutzt wird. Ein Begriff, der für viele sehr unterschiedliche Bedeutungen hat, wenn man Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen nach dem Sicherheitsbegriff fragt. Und das ist ja im Prinzip auch das, was wir innerhalb der Gesellschaft, wenn wir uns Wahlumfragen und so weiter und so fort angucken, was den Menschen am wichtigsten ist. Es geht um Themen wie Wohnraum, es geht um Themen wie Wirtschaft, Arbeitsplatz und vielleicht natürlich auch im Moment verstärkt die internationale Sicherheit. Was ist, wenn wir von Krieg betroffen sind? Dann sehen wir ja schon, wenn es um Wohnraum geht, geht es darum, schaffe ich es noch, meine Miete zu bezahlen? Schaffe ich es, guten Wohnraum irgendwie noch zu halten? Wenn es um Wirtschaft geht, geht es darum, behalten wir unseren wirtschaftlichen Wohlstand? Das ist auch eine Sicherheitsfrage. Ja? Kann ich meinen Arbeitsplatz noch in dieser Zeit des Strukturwandels behalten? Wie sieht es aus? Brauche ich eine Umschulung? Was studiere ich, um später noch gutes Geld zu verdienen? Welche Ausbildung muss ich da wählen? Auch alles Fragen, die mit Sicherheit zusammenhängen. Ich glaube, soziale Sicherheit ist uns allen klar. Bei der Rente, bei unseren Grundsicherungssystemen, bei den Löhnen nochmal im Arbeitsmarktbereich und natürlich auch Sicherheit im klassischen Sinne, bin ich noch draußen sicher, wenn ich als Frau nachts unterwegs bin, ist einfach so, bin ich als Person, die migrantisiert ist, als queere Person mit unterschiedlichen Merkmalen, die es so gibt, die vielleicht nicht die Mehrheitsgesellschaft jetzt im klassischen Sinne betreffen, fühle ich mich da noch sicher draußen, in der Stadt, auf dem Land, überall sonst, wo man so unterwegs ist, ja, in der Bar abends. Trifft den klassischen Sicherheitsbegriff und dann geht es jetzt natürlich auch um Wehrfähigkeit, um die Bundeswehr, um Krieg und Frieden. Fühle ich mich überhaupt noch sicher? Kann ich noch Nachrichten konsumieren, ohne dass es unangenehm wird? Das sind alles so Dinge, die beschäftigen die Menschen. Und wenn man sich die Umfragen anguckt, auf die ich grundsätzlich nicht so gerne gucke, wenn man sie sich aber dann mal anschaut und schaut, was jetzt gar nicht die elektoralen Ergebnisse, ja, sondern was beschäftigt die Menschen? Worum geht es dann? Ist das eigentlich das, wo für mich klar ist, das kristallisiert sich immer raus, die Menschen wollen Sicherheit, sie trauen uns diesen Begriff nicht mehr zu, sie trauen es uns in unterschiedlichsten Politikfeldern nicht mehr zu, dass die Sozialdemokratie für Sicherheit sorgen kann. Mhm. Sie glauben jetzt, es wären andere Parteien, die dazu in der Lage wären, die rechtsextrem sind und einfache Lösungen versprechen und so für Sicherheit sorgen wollen. Darum geht es denen ja auch immer wieder. Das müssen wir zurückgewinnen, diesen Begriff. Und ich glaube, das ist was im Grundsatzprogrammprozess, wo wir uns Gedanken machen müssen. Wie entwickeln wir diesen Begriff so zurück? Oder vielleicht anders, wie entwickeln wir diesen Begriff so fort, dass wir uns daraus für unsere Wahlen eine Programmatik ableiten können, die uns die Leute abkaufen, wo wir versichern können, wenn wir das schaffen, ja, wenn ihr uns wählt, dann können wir wieder zur Sicherheit in unserer Gesellschaft, zu Zusammenhalt wieder zurückkommen. Ich glaube, das wäre gut.
Da sind wir ja dann auch wieder beim Glaubwürdigkeitsthema, was du vorhin angesprochen hast und bei dem Thema, das, was ja auch viel diskutiert wird, die Sozialdemokratie eine moderne Erzählung braucht.
Das impliziert ja schon so ein bisschen, ne? Also die alte Tante SPD und eigentlich ja schon eine ältere Partei, jetzt müssen wir mal modern werden. Ich glaube, dass die Werte Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, dass es universelle, dass es moderne Werte sind. Es waren schon damals moderne Werte. Es wäre ja schön, wenn man heute sagen würde, Mensch, das haben wir alles schon längst. Irgendwie ist es jetzt alt, aber es ist nach wie vor modern in dieser Zeit, wo die Grundpfeiler unserer Demokratie schon wieder bedroht werden, wo wir draußen eine Stimmung haben, wo viele ältere Genossinnen und Genossen sagen, das kannten ihre Großeltern aber noch von wann anders, das ist gruselig. Die Sozialdemokratie braucht keinen modernen Anstrich im Sinne von, wir malen uns einmal neu an, nochmal ein bisschen ein vielleicht stärkeres Rot, das ist so verblasst, sondern eher das, was ich zuvor gesagt habe, wir müssen so ein bisschen mit der Zeit gehen. Wir müssen gucken, was sind gesellschaftliche Realitäten. Wir sollten nicht in die gleiche Sprache verfallen, die wir schon seit Jahrzehnten bedienen und meinen, wenn wir die fleißigen, die hart arbeitenden Menschen ansprechen, dann kommen die schon irgendwie wieder zu uns. Das ist vorbei. Ja? Also wir sind im Moment in einer Bringschuld. Die Menschen holen sich die Programmatik nicht einfach mehr so bei uns ab. Wir müssen den Leuten unsere Programmatik erklären. Mhm. Wir brauchen dafür eine gute Programmatik, die in die aktuelle Zeit passt, die nicht nur tagesaktuell passt, ja, also die nicht nur die Regierungspolitik betrifft, sondern wirklich auch ein bisschen nach vorne guckt, wo wollen wir hin in den verschiedensten Politikfeldern, und glaubwürdig machen wir sie, indem sie Menschen nach außen verkaufen, denen man, und verkaufen klingt auch schon wieder nicht gut, ja, das ist ja so dieser Parteisprech, den wir mittlerweile drauf haben, das ist was ich wirklich nicht mag, sondern wir wollen Leute davon überzeugen, dass wir das beste Programm haben, dass wir nach wie vor, wie schon immer in der Geschichte unserer Partei, für Gerechtigkeit sorgen wollen, dafür wollen, dass jeder gut auskommt mit seinem Job. Das sind so simple Themen, die wir eigentlich haben, ja, dass jeder eine ordentliche Rente hat, dass jeder eine gute Nahversorgung hat, auf dem Land genauso wie in der Stadt, dass jeder keinen arg langen Weg hat zur nächsten Arztpraxis und so weiter und so fort. Das sind alles so Dinge. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann müssen wir uns halt fragen, warum? Weil das alles Themen sind, die Menschen nach wie vor betreffen in ihren Lebenslagen und durch die Generationen hindurch, ja, durch die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen hindurch. Und da müssen wir halt in der Kommunikation wieder moderner werden, das den Leuten zu erklären. Hallo, wir sind nach wie vor da und wir finden es nach wie vor ungerecht, wenn die Arztpraxis auf dem Land schließen muss. So, das sind so die Sachen. Ja.
Damit sind wir am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und mal schauen, wie es mit dem Grundsatzprogramm weitergeht.
Wir werden es live verfolgen. Ja, vielen Dank für das Interview.